Guten Morgen. Gut, euch zu sehen. Die ihr euer Bild anhabt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch im Livestream. Oder wenn ihr später den Stream guckt im Laufe der Woche, dann wünsche ich euch einen guten Mittag, einen guten Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr gerade reinschaltet und euch das anschaut. Schön, wieder mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich da lange drauf gefreut. Das sind immer so meine Highlights in einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir starten mit einer Predigtserie mit dem Titel Emotionen. Wir wollen uns gemeinsam anschauen, was Gott zu diesem wichtigen Thema Emotionen so zu sagen hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Emotionen hörst. Mir ist aufgefallen, man wird sehr oft so zwischendurch mal gefragt, und wie läuft's bei dir? Oder wie geht's dir? Und ehrlich gesagt, ist die Frage gar nicht mal so leicht zu beantworten. Wie soll's mir denn gehen? Auf der einen Seite bin ich total genervt von diesem ganzen Corona-Thema, vom Homeschooling, von Einschränkungen. Ich bin genervt, ständig mit diesem Thema konfrontiert zu werden. Auf der anderen Seite bin ich total dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar über unsere Gesundheit. Ich bin dankbar für Versorgung, für die Möglichkeiten, die wir so haben. Irgendwie ist alles verrückt und so ganz anders als sonst. Es ist also notwendig, die Frage irgendwie zu konkretisieren, wie es mir denn geht. Ich habe mir so gedacht, welches eine Wort oder welches Emoji beschreibt deine aktuelle Situation, deinen aktuellen Zustand am besten? Ein Wort oder ein Emoji. Und du kannst jetzt gerne so die Kommentarfunktion verwenden bei Zoom oder auch bei YouTube. Schreib das Wort einfach rein, schick ein Emoji rein. Und ich denke, es schauen einige zu, die sagen, hey, es geht mir total gut. Die machen vielleicht so einen Daumen hoch oder die haben so ein Grinsesmiley oder sagen, hey, super, gut. Ich bin gut durch die Zeit gekommen bis dahin. Und dann gibt es mit Sicherheit einige, die sagen, ich bin echt am Kämpfen. Mir geht es gerade überhaupt nicht so gut. Aber egal, wie du dich fühlst, ich möchte dir sagen, es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Und die aktuelle Zeit bringt Menschen an den Rand ihrer emotionalen Belastbarkeit. Von Angst bis Wut, Sorge und Trauer ist alles dabei. Gott hat uns Gefühle geschenkt. Und es ist nichts Falsches daran und nichts Schlimmes, weil diese Gefühle sind von Gott. Die Frage ist oft, wie gehen wir mit diesen Gefühlen denn um? Und ich glaube, daran liegt der Schlüssel. Was tue ich mit meinen Emotionen? Habe ich sie im Griff oder haben sie mich im Griff? Darf man als Christ auch sauer sein? Darf ich auch mal meine Meinung sagen? Darf ich traurig, betrübt sein, niedergeschlagen sein? Wie gehe ich mit depressiven Verstimmungen um? Es gibt den kürzesten Satz im Neuen Testament. In Johannes 11, Vers 35. Und der heißt, Jesus weinte. Das ist unser Herr. Er ist nicht irgendwie gefühlsfern, er fühlt mit. Er hat Angst, er trauert, er war zornig. Er war nicht eine komplett unempathische Person, die irgendwie so ein paar Zentimeter über dem Boden schwebte und so nichts zu tun hatte mit Emotionen in unserer Welt. Er kennt Freude und er kennt Schmerz. Er weiß, wie man feiert. Er weiß, wie man eine richtige Party mit Freunden macht. Und er weiß auch, wie man durch die tiefsten Tiefen seiner Seele geht. Er weiß auch, wie es ist, Angst zu haben. Er weiß auch, wie es ist, sich alleingelassen zu fühlen. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Und es ist ihm nicht egal. Und weißt du warum? Weil du bist es nicht. Du bist ihm nicht egal. Und wir wollen uns anschauen, wie wir mit Emotionen, mit unseren Emotionen gesund umgehen können. Und der Titel heute ist, in der Talfahrt gibt es Hoffnung. Im Wort Gottes finden wir Antworten auf unsere Emotionen. Wir können den Umgang damit lernen. Die Bibel ist voll mit Menschen, die ähnliche Situationen erlebt haben, wie du sie vielleicht gerade erlebst. Und wenn wir sie uns anschauen, können wir so viel davon lernen, wie sie durchgegangen sind, wie sie erlebt haben, wie Gott sie versorgt hat, wie Gott eingegriffen hat in ihre Situation. Und wir können Hoffnung daraus schöpfen. Ich habe uns heute einen Psalm mitgebracht, Psalm 130. Und ich würde ihn ganz gerne mal mit uns lesen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Was für ein genialer Text. In Vers 1 lesen wir, dass das ein Wallfahrtslied, ein Wallfahrtspsalm gewesen ist. Dieser Psalm 130 ist ein Lied, ein Song. Es ist ein Lied von 14 Liedern, welche die Israeliten gesungen haben auf dem Weg, auf der Wallfahrt zum Passafest nach Jerusalem. Und dieser Psalm 130 ist genau in der Mitte dieser Wallfahrtslieder. Es ist der Kern. Dieser Psalm ist geladen mit Emotionen. Er ist voll davon. Der Psalm beginnt mit so einer Metapher von Wasser. Aus der Tiefe rufe, schreie ich zu dir. Das spricht von der Tiefe des Meeres, von jemandem, der sich seelisch wie versunken fühlt. Eine Seele, die am Grunde des Meeres angekommen ist, in der Tiefe, in der Dunkelheit des Meeres. Eine Seele, die betrübt ist und niedergeschlagen ist, die nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Die Frage ist doch, warum war er da? So ging es mir, als ich das gelesen habe. Und die meisten Kommentatoren schreiben, das ist aufgrund seiner eigenen Entscheidungen. Der Psalm ist von David geschrieben. Er hat gesündigt, er hat Ehebruch begangen, hat sich da selber irgendwie hineinmanövriert. Das ist der Grund, warum er sich jetzt so fühlt. Was wir hier lesen, ist ein Wegweiser. Wie schaffe ich es, dass meine Seele aus der Tiefe wieder Auftrieb gewinnt? Das Warum ist dabei eigentlich ziemlich egal. Ob du sagst, ich bin hier, weil ich selber dumme Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben. Oder es sind Umstände, auf die ich keinen Einfluss habe. Oder es ist irgendwie ein Mix aus allem und ich weiß gar nicht so richtig, wie komme ich da wieder raus. Der Punkt ist, Gott möchte deiner Seele durch diesen Gottesdienst Auftrieb geben. Gott möchte, dass deine Seele wieder aus der Tiefe kommt. Ich brauche das jeden Tag neu. Und ich glaube, aus diesem Psalm können wir so den Wegweiser zeichnen, so Schritte ableiten, wie deine Seele, wie meine Seele wieder Auftrieb gewinnt. Und der erste Punkt habe ich überschrieben mit, so geht's mir wirklich. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, hör meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Der allererste Punkt, wie deine Seele Auftrieb gewinnt, ist, wenn du authentisch wirst. Und sagst, wie geht's mir denn wirklich? So ganz ehrlich und echt. Wenn man sich das vom Deutschen durchliest, kommt irgendwie nicht so richtig Emotion durch. Aber wenn du dir das mal im Hebräischen anschaust, dann steht hier eigentlich, ich bin mitten im Chaos. Meine Seele und meine Emotionen haben Schiffbruch erlitten. Gefühlsmäßig bin ich total am Ende. Ich kann nicht mehr. Gott, ich stelle mir nur eine Frage, wo bist du? Hörst du überhaupt meine Gebete? Hörst du überhaupt mein Flehen? Bist du überhaupt noch da? Ich brauche deine Gnade. Gnade bedeutet, ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber könntest du mir bitte auf irgendeine Art und Weise in meiner Tiefe einen Rettungsring zuwerfen? Ich brauche was von dir. Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber ich bin abhängig von dir. Du bist gnädig, du bist gut, Gott. Ohne dich schaffe ich es nicht. Und ganz ehrlich, so ein Lied ist doch krass, oder? Da wird irgendwie nichts beschönigt, da wird nicht erst lange vorbereitet und irgendwie die Geschichte erzählt drumherum, sodass man sich ein Bild davon machen kann und sagen kann, naja, ganz so schlimm war es ja vielleicht doch nicht. Sondern er platzt direkt raus. Total ehrlich, total authentisch. Was für ein starker Vers, was für starke Verse über Gebet. Gebet bedeutet, Gott anzurufen, zu schreien aus der Tiefe heraus. Komplett ehrlich zu sein. Du fragst dich, wie kann ich beten? Die Frage ist doch, kannst du komplett ehrlich sein zu Gott? Kannst du Gott einfach sagen, was auf deinem Herzen liegt? Oder ist da immer noch irgendwie sowas Religiöses vor? Du denkst, du musst irgendwas darstellen, irgendwelche besonderen Formeln, Worte finden, die dann so schön hochtrabend und gewählt klingen. So ein Lutherdeutsch mit sich bringen. Nein, Gott möchte, dass du kommst und komplett ehrlich bist. Komplett ehrlich wirst mit ihm. Gott, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht weiter. Und wenn du nicht eingreifst, hey, dann bin ich am Ende. Der erste Schritt, um herauszukommen aus der emotionalen Talfahrt, ist es, Gott ehrlich anzurufen. Gott, so geht's mir wirklich. David war höchst emotional. Wenn du mal weiter die Psalmen so durchblätterst, dann findest du auch die sogenannten Rachepsalmen. Wenn du das liest, da geht's richtig ab. Da schreibt er davon, dass seine Feinde umgebracht werden sollen und die Kinder direkt mit. Und ey, der Typ geht richtig ab. Der zweite Schritt habe ich überschrieben mit: So bist du, Gott. Vers 3 und 4. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Es beginnt im ersten Schritt damit, dass David sagt: Gott, so geht's mir wirklich. Und im zweiten Schritt: Aber so bist du. Und das finde ich entscheidend wichtig. Wenn du durch eine Talfahrt gehst, dass du den Blick wegrichtest von dir hin zu Gott. Gott, so geht's mir, aber so bist du. Gott, ich danke dir, dass du mir meine Sünden nicht anrechnest, dass du kein strichlistenführender Gott bist, der irgendwie ja so ein dickes Buch hat, wo alles reingeschrieben wird, was ich falsch gemacht habe, und ich hoffe nur irgendwie, dass die Seiten nicht ganz so voll gefüllt werden. Dreimal kommt das Wort Vergebung im Alten Testament vor und hier das letzte Mal. Und Vergebung bedeutet hier, es gibt einen Anfang, aber es gibt kein Ende für den Nutznießer. Einfach nur Vergebung. Es ist nicht nur etwas Punktuelles, sondern etwas Beständiges, etwas sich immer Wiederholendes, unendlich Wiederholendes. Es ist ein Wesensmerkmal Gottes. Gott ist Vergebung. Und der Psalmist sagt hier: Aber bei dir ist die Vergebung. Das bedeutet, wenn du Gott bekommst, dann bekommst du Vergebung. Das ist so ein Doppelpack, das gehört zusammen, das kannst du nicht trennen. Wenn Gott in dein Leben kommt, kommt Vergebung in dein Leben hinein. Da kommt nicht Gericht, nicht Anklage, sondern wenn Gott kommt, kommt Vergebung und kommt Liebe. Deine Sünden sind vergeben für immer, wenn du mit Gott unterwegs bist. Hey, ist das nicht cool? Das ist so der Moment, wo ihr ruhig auch eure Emotionen nach außen tragen könnt und mal so einen Hammer oder einen Daumen hoch oder in der Kommentarspalte komplett ausrasten könnt. Ja, das sind so diese nordischen Ekstasen, von denen man immer hört, ne? Genau, sehr gut. Nein, ich brauche vor der Vergebung keine Angst haben. Diese Vergebung, diese Liebe Gottes lässt mich in Ehrfurcht staunen, ehrfürchtig werden vor ihm. Weil ich mir denke: Gott, wer ist so gut wie du? Wer liebt so wie du? Wer kann so vergeben, wie du es kannst? Verstehst du, ich habe Ehrfurcht vor diesem Gott. Gott, niemand kommt dir gleich. Ich habe keine Angst, ich habe Ehrfurcht. Also diesen Weg, den wir hier gehen und von David lernen, beginnt mit der Ehrlichkeit: Gott, so geht's mir wirklich. Und der zweite Schritt: Gott, so bist du. Wir beten ihn an, wir preisen ihn für seinen Charakter, für sein Wesen. Gott, du bist voller Vergebung. Und der dritte Schritt: Das wird vorübergehen. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt. Ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Und man könnte fast meinen, David wiederholt sich hier. Der hat sich so vertan in der Zeile und hat irgendwie gedacht, ich habe es noch nicht geschrieben, und hat es dann direkt nochmal geschrieben. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Ihr müsst wissen, es gab Wächter in jeder größeren Stadt auf der Mauer in Israel. Und diese Wächter bewachten die Stadt rund um die Uhr. Sie haben Ausschau nach Feinden gehalten, sie haben Tore geöffnet für Händler und Leute, die in die Stadt hineingehen wollten. Und der Psalmist schreibt hier: Ich warte mit Erwartung auf den Herrn, auf sein Eingreifen mehr, als die Wächter auf den Morgen warten. So würdest du also zu einem Wächter hingehen und ihn fragen, ob der Morgen kommt, ob die Sonne wieder aufgehen wird. Meinst du, er würde antworten: Ah, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich warte da noch drauf, aber ich weiß schon nicht so richtig, ob das funktioniert. Ich meine, wer ist sich da schon sicher, ob jetzt morgen die Sonne wieder aufgeht? Nein, er würde sagen: Natürlich geht die Sonne wieder auf. Sie ist jeden Tag wieder aufgegangen, sie wird auch wieder aufgehen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Es gibt Abend und es gibt Morgen. Und natürlich wird die Sonne wieder aufgehen. Egal wie der Tag war, egal wie dunkel die Nacht ist, der Punkt kommt, wo die Dunkelheit fliehen und weichen muss, weil der Morgen kommt. Und David schreibt hier: Mehr als die Wächter auf den Morgen warten, glaube ich an dein Eingreifen, Gott. Dieser Umstand wird nicht ewig bleiben. Meine Dunkelheit, meine Niedergeschlagenheit, meine depressiven Verstimmungen, es wird enden und es wird aufhören. Gott, ich halte fest an dir. Warte ab, meine Seele, das Licht wird kommen. Aber was tun wir denn so oft? Wir tun eigentlich genau das Gegenteil. Wir reden darüber, wie schlecht es uns eigentlich gerade geht. Und wir gehen dann nicht den zweiten Schritt und schauen hin zu Gott. Wir denken, es wird immer so bleiben. Nichts ändert sich. Die Nachrichten sind voll von den Hiobsbotschaften über irgendwelche Mutationen von Viren und wie schlimm das alles ist. Und ja, mit Sicherheit, es ist auch nicht ohne. Wir denken, es wird immer so bleiben, nichts wird sich ändern. Und ich bete so, dass wir diesen Schritt gehen und sagen, Gott, so bist du. Ja, so geht es mir, aber Gott, so bist du. Sobald ich auf Gott schaue, kommt Hoffnung in mein Herz hinein. Das wird vorübergehen. Höre auf die Umstände zu schauen und schau auf Gott. Und das ist jetzt nicht ein proklamier es nur so lange, bis du es selber glaubst. Nach dem Motto, nicht wahrhaben wollen von Realität und irgendwie wird das schon wieder. Sondern es ist ein sich gründen im Wort Gottes und zu wissen, hey, Gott ist der Herr über all diese Dinge. Und Gott wird eingreifen. Er wird Dinge wieder klären und richtig setzen und uns so vorbereiten, dass es uns richtig gut gehen wird dabei. Und der vierte Schritt, ich bin nicht der Einzige. Vers 7 und 8, Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Und ganz ehrlich, jetzt wird's verrückt. Er spricht zu einer ganzen Nation. Er beginnt mit, ich sterbe, ich weiß nicht weiter, ich bin so ein Häufchen Elend. Und mit einmal, höre Israel, ich habe euch was zu sagen. Von einem Häufchen Elend, von zu Tode betrübt, hin zu einem Staatsmann, der dem Volk etwas mitzuteilen hat. Leute, Gott ist mit euch. Ich bin nicht der Einzige, sondern da gibt es noch mehr Leute, die das durchmachen müssen in unserem Land. Du bist nicht die einzige Person, die aktuell in einer Situation ist, wo es ihr vielleicht nicht gut geht. Es gibt andere, die das auch gerade durchmachen. Ich glaube, wir alle müssen immer wieder diesen Weg durchgehen. So geht's mir, Gott, wirklich. Aber so bist du. Und weil ich dich sehe, weiß ich, es wird nicht immer so bleiben. Und hey, ich bin nicht der Einzige. Das ist der Wegweiser raus aus der Tiefe deiner Seele, der in diesem Psalm steckt. Und da steckt so Gottes Plan mit den Menschen drin. Seine Reise ist eigentlich immer wieder die gleiche. Und als ich das so durchgegangen bin und so durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass wir als Kirche genau das auf unserer Agenda stehen haben. Begegnen, wachsen, dienen. Wir wollen Gott begegnen. Egal ob in den Schönzeiten, in den Hochzeiten, wo es gerade richtig abgeht, sondern auch gerade in den Zeiten, wo Talfahrt ist, in den Zeiten, wo Seele schmerzt, wo es dunkel ist. Wir wollen wachsen darin, Schritte rausgehen, ihn kennenlernen, ihn immer mehr begreifen. Und wir wollen den letzten Schritt nicht vergessen, zu begreifen, wir sind nicht die Einzigen. Hey, da gibt es andere, die müssen es hören. Die müssen hören, dass Gott derjenige ist, der etwas Gutes für ihr Leben hat. Und wir dürfen Hoffnungsträger sein in dieser Zeit. Und ganz ehrlich gesagt, ist das eine Predigt, die ich mir immer wieder selber predigen muss. In dem letzten Jahr habe ich immer wieder diese Punkte gehabt und vielleicht kennst du sie auch. Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Wie soll ich leiten? Wie soll es weitergehen? Gott, was sollen wir tun? Unser Umfeld, mein Umfeld verändert sich. Kontaktbeschränkungen, ansteigendes Stresslevel zu Hause aufgrund der Situation. Verlust von Freude und Freude haben an Arbeit und Dienst. Und ich komme immer wieder an diesen Punkt, Gott, ich weiß nicht weiter. Wie soll es weitergehen? Was soll ich tun? Ich bin am Ende. Und ich wünschte, wir würden beständig auf diesen Punkt 4 reiten, oder? Immer oben auf und immer, hey, es gibt Hoffnung und Gott, Attacke und los geht's. Und hey, mach dir keine Sorgen, mein liebes Umfeld, alles wird gut. Aber ich merke, es kommt immer wieder dieser Punkt 1 in mein Leben. Und vielleicht kennst du das auch. Gott, aus der Tiefe rufe ich dir zu. Gott, ich weiß nicht weiter, Herr, ich brauche dich. Und vielleicht geht es dir der du das heute hörst, so ganz ähnlich. Du hast zu kämpfen mit Krankheit, mit Unsicherheit, mit Arbeitslosigkeit. Du bist verzweifelt durch und durch. Du dachtest immer, hey, Christsein bedeutet, ich bin am vierten Punkt angelangt und da gibt's kein Zurück. Und dann lesen wir so einen Liedtext von einem Mann, der so eng mit Gott verbunden und gelebt hat. Und sehen, auch er war an diesem Ort voll von Schmerz und voll von Verzweiflung. Was machst du jetzt daraus? Wie reagierst du, wenn du an diesem Ort bist? Und ich glaube, es braucht eine Person. Es braucht eine Person, zu der wir gehen können und zu der wir gehen müssen, wenn wir dich weiterweisen. Diese Person ist Jesus. Du kannst ehrlich sein zu Jesus. Du darfst ehrlich sein vor ihm. Und erleben, dass es bei ihm diese Vergebung gibt, dass es Gnade gibt, dass es keine Verdammnis gibt, kein Niedermachen, kein Fertigmachen, kein, naja, guck halt, dass du irgendwie wieder rauskommst, Spruch. Sondern Annahme und Liebe. Dein Blick richtet sich weg von dir und hin zu Jesus. Es wird nicht ewig bleiben und du hast einen Weg hier raus. Du hast einen Weg raus aus deiner emotionalen Talfahrt. Das möchte ich dir heute gerne so mitgeben. Hey, und ich würde gerne zum Abschluss noch beten und ich lade dich ein, dort, wo du gerade bist, ob zu Hause auf der Couch, ob du gerade unterwegs irgendwie Podcast hörst oder was auch immer, dass du das einfach mit zu deinem Gebet machst und dass du dir diesen Moment Zeit nimmst, wo du sagst, hey Gott, so geht's mir gerade wirklich. Gott, hier stehe ich gerade und ich brauche von dir Weisung. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Hoffnung gibst. Vater, ich danke dir, dass du nicht weit weg bist, dass wenn wir im Tal sind, wenn wir an den Tiefen unserer seelischen Talfahrt unterwegs sind, dass du nicht einfach wegschaust und irgendwie ganz weit weg bist, sondern dass du mittendrin bist. Gott, und dass wir ehrlich sein können vor dir. Dass wir nicht erst irgendwo einen Gottesdienst besuchen müssen, dass wir nicht erst irgendwelche frommen Formeln und Worte aufsagen müssen, dass wir nicht erst irgendwelche Praktiken praktizieren müssen, damit wir vor dich kommen können. Gott, du möchtest, dass wir ehrlich sind vor dir. Du möchtest, dass wir dir wirklich sagen, wie es uns geht. So ganz echt. Vater, und hilf uns dabei, den Blick wegzurichten, von uns hinzurichten zu dir. Und zu sehen, wie groß und wie gut du bist. Was für geniale Dinge du schon getan hast in der Vergangenheit und diese Gewissheit und diese Hoffnung, dass du sie wieder tun wirst in Zukunft. Vater, du bist groß und du bist gut. Und das wollen wir aussprechen über unser Leben, aussprechen über unsere Situation. Und wir wollen fest daran glauben, dass du es bist, der Rettung bringt. Vater, und lass uns begreifen im nächsten Schritt, dass es vorübergehen wird. Dass Zeiten kommen werden, die wieder anders sein werden. Dass wir dahin durchgehen werden. Und Herr, lass uns nicht einfach nur durchgehen, sondern lass uns gestärkter durchgehen. Und lass uns begreifen, dass wir nicht die Einzigen sind. Lass uns begreifen, dass dein Auftrag bleibt. Dass dein Auftrag bleibt, dass wir Botschafter sein dürfen für Menschen, die das gerade auch mit durchleben. Dass wir Hoffnungsträger sein dürfen. Dass wir hinausrufen können an das Volk, so wie es David getan hat, an das Volk Israel. Dass da Hoffnung ist und dass diese Hoffnung einen Namen hat und sie heißt Jesus Christus. Amen. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir Gott weiter anbeten, wo wir den Blick wegrichten von uns hin zu ihm und ihn anrufen und ihm sagen, wie groß und wie gut er ist und diesen zweiten Schritt gehen.